Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen.
Niemand verarscht Jesus.
Da sind wir wieder zu einer neuen Folge Family Fatal. Und was wäre eine Episode ohne meinen Bruder Philo? Hallo Philo.
Hallo Hugo. Heute stehe ich ja sogar vor dir, ne? Ist das nicht geil?
Ja, ich finde es schön. Im Stehen haben wir noch nie aufgenommen. Aber ne? Fühlt sich gut an.
Ja, ist erfrischend, ne? Soll ja auch gut für die Stimme sein.
Philo, in der Folge hatte ich die Möglichkeit, mit Ludwig Thiele zu sprechen, der einen tollen Verein gegründet hat, nämlich Life Teach Us. Sagt dir das was?
Nee, aber so ist es, ne? Jeder von uns hat das mal erlebt. Und ich finde, du hast es auch richtig gut beschrieben schon in der Folge. Du gehst zur Schule, stehst da im Foyer, ne? Wir waren ja auf der gleichen, und du guckst auf das digitale schwarze Brett in der DSB und später ja auch auf dem Handy, und dann siehst du, geil, Entfall, super Gefühl. Das hat er uns jetzt ein bisschen genommen zwar, aber ja, es ist, glaube ich, auch fürs Bessere eigentlich.
Voll, da möchte ich dich kurz korrigieren, wir waren auf derselben Schule sogar, nicht nur auf der gleichen. Wir waren auf derselben Schule. Nein, aber du hast das schon richtig angesprochen mit dem Unterrichtsausfall. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Das kam vor allem, finde ich, in der Oberstufe dann richtig viel dazu. So, dass du dann auch mal irgendwie zweite Stunde hattest du, dann dritte, vierte fiel aus, dann wieder die fünfte. Das war schon alles ein bisschen durcheinander. Und das hatte der Ludwig Thiele in seiner Schulzeit auch. Und dann kam er auf die clevere Idee, dass er bei Unterrichtsausfall einfach Menschen aus den verschiedenen Bereichen ins Klassenzimmer holt. Also persönlich oder per Video zugeschaltet, die sonst eben keinen Platz im Lehrplan haben und die dann zum Beispiel ihren Beruf vorstellen oder ihren persönlichen Lebensweg beschreiben oder soziales Engagement, das sie machen, vorstellen oder auch einfach mal erklären, wie so eine Steuererklärung funktioniert.
Ja, und das ist ja eine super Sache. Eine Steuererklärung ist ja immer so ein gern genommenes Beispiel, ne, was man nicht in der Schule lernt, was man lernen sollte. Und das Ganze läuft über eine App, sodass die Kommunikation ganz leicht, locker flockig, ne, wie man so schön sagt, vonstatten gehen kann.
Hättest du dir das... Das habe ich mich dann natürlich auch gefragt, weil ich glaube, das ist nur eine Frage, die sich jeder stellt. Was hättest du dir gern gewünscht, wenn mal vorbeigekommen wäre, wenn da jetzt so eine Stunde ausgefallen wäre?
Ja, ich glaube, das ist ähnlich wie bei dir auch. Also mal so ein Profisportler, ne? Das hätte ich geil gefunden. Aber sonst auch, ne, vor allem hier, so jetzt, so im Nachhinein, Modeindustrie irgendwie jemanden. Vielleicht jemand, der eine eigene Modemarke mal gegründet hat oder im Vertrieb ist oder so, wo ich mir jetzt auch mein Praktikum gemacht habe. Das wäre für mich sehr interessant gewesen.
Obwohl, glaube ich, echt wirklich alles cool ist. Also dieses Video vom ZDF, das hatte ich auch in der Folge angesprochen, da kam zum Beispiel eine Tischlerin, die hat dann so Holz mitgebracht und haben die Kinder so Holz angefasst und so beschrieben, wie sich das anfühlt, Maserungen und all sowas. Selbst das war schon cool. Also ich glaube, egal wer da vorbeikommt, das ist schon echt eine tolle Sache. Und was wirklich auch noch erwähnenswert ist, dass Life Teach Us gemeinnützige Arbeit ist, was es jetzt nicht unbedingt leichter macht, die Kosten zu deckeln und viel ehrenamtliches Engagement erfordert. Also wer Bock hat, kann gerne mal auf der Internetseite vorbeigucken und ja, wer Zeit und Lust hat, sich vielleicht sogar anmelden.
Ja, und neben Life Teach Us ging es natürlich auch noch um den Ludwig selbst, der übrigens schon sehr früh erfinderisch wurde, ne? Und ja, eigentlich quasi der Begründer des Liebes- und Versöhnungstee gilt. Ne? Das kennt man.
Ja, kann man schon so sagen, dass er der Begründer ist, finde ich auch.
Ja, ja, und sonst würde ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge wünschen.
Jo, viel Spaß beim Weiterhören. Hallo Ludwig.
Hi, freue mich hier zu sein.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du da bist und unserer Einladung nachgekommen bist. Ich würde, wenn du nichts dagegen hast, direkt mit dem ersten Spiel starten. Beginnen wir bei Adam und Eva.
Sehr gerne.
Okay. Lieblingshobby in der Kindheit?
Ich habe sehr gerne mich verkleidet und sehr gerne eine Art Shows gemacht. Ich habe immer so Zirkus vorgespielt, also habe so mit meinen Geschwistern, ich habe selber 5 Geschwister, die mussten dann mehrheitlich, ja, die mussten mehrheitlich da mitspielen. Ich bin der älteste Bruder von allen und ich habe wahnsinnig gerne abendfüllende Programme mir ausgedacht, die so an Zirkus angelehnt waren und ja, habe das quasi zum einen sehr intensiv geprobt mit meinen Geschwistern und dann natürlich als Zirkusdirektor in dem Fall immer durch den Abend geführt und meine Eltern mussten dann da, ich weiß nicht, rückblickend fühlt sich's an wie Stunden, aber wahrscheinlich war es gar nicht so lange, den ganzen Abend sich dann quasi die Show anschauen, die ich da entwickelt habe.
Ja, das ist ja eine geniale Idee, vor allem mit 5, da habt ihr ja schon fast einen ganzen Zirkus.
Ganz genau, ganz genau. Also ich hatte immer genug Statistinnen und Statisten am Start, also hat gut geklappt, ja.
Und wart ihr dann, also war das immer Zirkus oder habt ihr auch mal was anderes vorgestellt? Oder war Zirkus schon so?
Also ich glaube, ich war sehr zirkusbegeistert einfach als Kind, ehrlicherweise so. Das war für eine gewisse Zeit lang, glaube ich, mit das Größte für mich im Leben. Und dadurch war es meistens auch Zirkus. Ich glaube, es kam da ein bisschen drauf an. Also natürlich gab es dann immer mal wieder andere Themen, Inspirationen von außen, irgendwas, was man mitbekommen hat, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben im Musical gewesen oder so. Und dann ging das auch mal in die Richtung. Aber es ist meistens, würde ich sagen, größtenteils der Zirkus gewesen, den wir da gemacht haben.
Aber das ist spannend, weil dann würde mich interessieren, also wenn ich jetzt dein Bruder gewesen wäre, weil ich habe früher Verkleiden gehasst, habe aber so komischerweise gerne Röcke irgendwie früher getragen, das erzählen meine Eltern mir immer. Aber ich weiß nicht, ob ich mich da ein bisschen widerstrebt hätte, wenn du dann gesagt hast, komm, wir machen wieder Zirkus und müssen uns verkleiden. Aber finde ich sehr, sehr cool.
Ja, also ich glaube, ich wäre einfach so, ne, als großer Bruder, und wir haben auch wirklich alle ein sehr gutes Verhältnis zueinander, auch früher schon immer gehabt, da konnte ich die einfach sehr gut überzeugen. Und ich glaube auch, dann schaut man schon so ein bisschen auf zu den großen Geschwistern. Und wenn die was sagen, dann ist das tendenziell erstmal cool, bis zu einem bestimmten Alter, ganz klar. Also irgendwann war es dann nicht mehr so. Aber damals auf jeden Fall, glaube ich, haben das alle sehr gerne mitgemacht. Ja, und wir haben uns auch immer wieder Spiele selber ausgedacht, also Gesellschaftsspiele. Wir haben einen ganzen Schrank davon voll gehabt, haben uns aber nie an die Regeln eigentlich gehalten, sondern aus diesen Spielen wieder was Neues gemacht. Und das war irgendwie so ein Zusammenspiel, glaube ich, aus uns allen, die da irgendwie was immer entwickelt haben. Aber meistens, das ist halt das Schöne und auch großes Glück irgendwie, dass wir da so viele waren als Kinder, hatten wir immer uns und haben uns dadurch, glaube ich, ganz kreativ ausgelebt.
Da gebe ich dir voll recht. Ich bin auch echt dankbar dafür, dass ich Geschwister habe. Also ich habe 2 und dann nochmal 2 Halbgeschwister. Also insgesamt auch 4, also gar nicht so wenig. Das ist schon echt praktisch. Ich glaube, gerade so in der Kindheit, weil du dann auch immer mit denen zusammen spielen konntest, dafür bin ich schon echt dankbar. Deswegen passt die zweite Frage eigentlich auch super, wenn ihr so eine große Familie seid. Bestes Familienfest?
Das ist eine gute Frage. Weihnachten ist natürlich ein bisschen sehr klassisch und ehrlicherweise ist es ja auch so, glaube ich, symptomatisch, dass da auch immer oft viel zusammenkommt, gerade jetzt, wenn man immer älter wird. Das heißt, auch immer ein gewisser Druck vorhanden, dass das schön werden muss unbedingt. Aber ich glaube schon, wenn ich so zurückdenke, waren das mit auch die schönsten, ja, Feste, die wir so hatten, weil vor allen Dingen mittlerweile ist es halt so, es sind 3 Tage, wo wir alle mal voll konzentriert zusammen sind und niemand muss arbeiten oder selbst wenn man irgendwie selbstständig ist oder so, kann man für die Tage mal auch alles ruhen lassen, weil einfach auch ja international, weltweit, aber auch deutschlandweit gar nicht so viel geht. Das heißt, es ist eine schöne Phase, wo man wirklich ganz intensiv mal wieder zusammenkommt, auch mal weniger am Handy ist und einfach mit zusammen, gemeinsam ist. Und das habe ich auch so aus der Kindheit in Erinnerung. Und ansonsten haben wir immer mal wieder große Feste gefeiert mit Mottos. Meistens an so einen Geburtstag von meinen Eltern gebunden, wo dann auch wirklich sehr, sehr viele Leute kamen, weil wir einfach eine sehr große Familie sind. Und die hatten so Mottos wie Orange Party oder Punkte Party, wo dann alle Gäste in Orange oder eben mit Punkten begleitet kommen mussten. Und diese Feste habe ich eigentlich auch als sehr schön in Erinnerung. Genau. Ja.
Das mit Punkteparty und so, das finde ich gar nicht schlecht. Vielleicht muss ich das auch mal irgendwie übernehmen. Aber ich hätte, also ich stimme dir da voll zu, ich hätte auch, wenn es klassisch ist, wahrscheinlich auch Weihnachten gewählt. Ist schon irgendwie, wenn man das gut über die Bühne bringt, echt ein cooles Fest.
Total.
Total. Dann, welchen Weltrekord würdest du gerne haben? Also es gibt ja alles Mögliche von super schnell rennen. Du kannst auch die meisten Nachkommastellen vom Pi aufsagen. Ich glaube, das sind über 70.000. Welchen hättest du gerne?
Puh, gute Frage. Also ich bin jetzt selber gar nicht so irgendwie, also wenn ich jetzt, weil ja auch gerade Olympia ist, irgendwie so im Sport drin, dass ich sage, da gäbe es irgendeine Sportart, wo ich gerne besonders gut wäre, sondern ich bin eigentlich auch immer ganz happy, mir das anzuschauen und zu bewundern, was die Leute da an Extremleistung bringen.
Ich mache momentan auch den ganzen Tag nichts anderes eigentlich. Also gut, wenn Olympia wieder vorbei ist, dann sitzt ihr nicht mehr so viel vor der Glotze.
Und ich glaube, ich bin auch gar nicht so kompetitiv, dass ich da irgendwie jetzt so diesen Anspruch habe, irgendwo der Beste auf der ganzen Welt drin zu sein. Aber irgendwie...
Kannst auch die meisten Tassen in einer Hand halten, da gibt es irgendwie auch was.
Ja.
Aber sonst, wenn dir jetzt nichts spontan einfällt, ist ja auch gut, dann gehen wir einfach weiter.
Ja, gerne, können weitergehen.
Traumberuf, den du früher in Freundesbücher eingetragen hast, vielleicht dann Zirkusdirektor?
Ehrlicherweise genau, Zirkusdirektor war lange, dann wollte ich lange Kutschenfahrer in Schweden werden. Ich kann nicht genau sagen, woher das kommt, ich vermute so starker Astrid Lindgren irgendwie so, hat da auf jeden Fall mit zu tun, aber irgendwie habe ich das sehr lange erzählt, das wird auch bis heute noch immer wieder auf Familienfesten wieder hochgeholt, dass das so ein bisschen mein Thema war, und dann habe ich, glaube ich, dann so, weiß ich nicht, so schon ab 10 oder so, so die Grundrichtung etwas selber aufbauen, etwas gründen. Also ich habe es damals noch nicht so benannt und mir war das auch nicht so geläufig, Startup, Entrepreneurship und so, das war alles noch nicht so ein Thema. Aber ich habe es zum Teil eben, weil ich ganz früh schon erste Sachen entwickelt habe und Projekte immer hatte und andere halt noch nicht in meinem Alter, würde ich auch rückblickend sagen, war das schnell so mein Ding, gesagt habe, ich will irgendwas Eigenes aufbauen. Mittlerweile, ne, ist es ganz klar in Richtung Selbstständigkeit, aber irgendwie sowas selber gründen und so, das kam dann auch, glaube ich, schon relativ früh bei mir dann in den Kopf.
Krass. Ja, vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen, weil ich finde, das ist mit 10 schon wirklich sehr früh. Ich stelle noch einmal die letzte Frage, die ich hier noch habe. Interessantester Lehrer oder interessanteste Lehrerin, der dir sofort in den Kopf schießt aus deiner Schulzeit?
Ganz klar mein alter Bio-Lehrer, den ich hatte. Und ich
bei mir ist es auch Bio.
Genau, also zum einen fand ich das Thema immer spannend, hätte mir auch vorstellen können, in die Richtung mal zu gehen. Und ich glaube aber, und das ist dann auch ganz eng schon dann Richtung Live-Teachers kommend, ist auch der Fakt, dass dieser Lehrer wahnsinnig gerne aus dem Leben erzählt hat und so viele Stories hatte. Irgendwann kannte man die dann auch gut nach ein paar Jahren so, da kannte man immer wieder die gleichen Stories. Aber das sind zum Teil Sachen, die ich bis heute noch weiß. Ich kann mich nicht mehr an alle Details des Bio-Unterrichts erinnern, so an den fachlichen Input. Aber diese Stories, die er erzählt hat, und die hat natürlich auch immer irgendwie noch so einen tieferen Wert. So, ne? Also haben wir eben Sachen über Menschen aufgezeigt oder auch so ein bisschen einfach so lebenskluge Geschichten, so, ne, wie er sie erlebt hat. Das sind so Sachen, die erzählen wir uns heute teilweise noch, wenn wir uns so mit alten Mitschülerinnen und Mitschülern treffen und sagen, ey, diese Stories, ne, die haben sich so in unseren Kopf eingebrannt. Die sind da auch wahrscheinlich für immer drin. Und das fand ich aber irgendwie mal toll, dass er quasi nicht immer nur bei seinem Fach geblieben ist, sondern auch gerne mal einfach so einen Schwung aus dem Leben erzählt hat.
Ja, das finde ich auch stark. Ich weiß nicht, ob das ein Biolehrer-Ding ist, weil bei mir war das auch einer. Also der sah schon immer aus wie Captain Jack Sparrow. Also der wirklich wie so ein Pirat gekleidet, hatte teilweise wirklich in der Schule einen Papagei auf seiner Schulter immer mit dabei.
Ach, krass.
Oder hat dann mal ohne Grund einen Spagat gedroppt im Foyer. Und hat uns dann deswegen auch mal ein anderer Ansatz und mal was anderes erzählt. Zum Beispiel hat er uns mal einen Text mitgebracht, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da ging es um die Entstehung von AIDS und dass das eventuell, das ist so eine Verschwörungsmythos, dass das in einem US-Militärlabor entstanden ist. Und hat uns dann mal den Text mitgebracht und dann haben wir uns das mal angeguckt. Einfach mal ein anderer Ansatz. Deswegen war es bei mir auf jeden Fall auch der Biolehrer. Aber das ist eben voll schön, weil dadurch, sowas behältst du dir halt viel besser, ne, im Nachhinein. Das sind dann die Geschichten, die du dir halt mit deinen Freunden nochmal erzählst. Jetzt hast du es gerade anklingen lassen. Du hast schon mit 10 dir gedacht, boah, eigentlich Bock, was Eigenes mal irgendwie zu erfinden. Das kam da schon auf?
Ja, relativ früh schon, dass ich aber gar nicht so aus dem, also wie ich es jetzt vielleicht sehe, so aus diesem Gründerspirit irgendwie heraus, sondern ganz intuitiv habe ich früh schon angefangen, erste Form von Produkten zu entwickeln und mir überlegt, wie man die verkaufen kann. Ganz viel auch schon ganz stark aus dem Marketing herausgedacht. Also auch das war mir damals noch nicht klar. Aber vor allen Dingen, wie kann man Produkte so zum Teil benennen, aber auch verpacken, dass sie viele Leute ansprechen, dass Leute Interesse bekommen, das zu kaufen, dafür auch Geld auszugeben. Klar, ist auch eine ganz wichtige Komponente. Genau, und wie kann man daraus irgendwie was Größeres aufbauen? Und da kam relativ früh schon erste Ideen so auf und ich habe das aber alles immer relativ klein gehalten und viel auch für mich selber gemacht. Also ich hatte in meinem Kinderzimmer damals ein Fensterbrett, wenn man reinkam, und auf diesem Fensterbrett standen dann diverse Produkte, die ich zum Verkauf angeboten habe. Da kam natürlich niemand vorbei, aber mir hat es gereicht, dass es dieses Fensterbrett gibt, dass ich da jeden Morgen mein Produktportfolio mir angeschaut habe, mit einem gewissen Stolz, dass da jetzt keiner groß eingekauft hat, das war mir gar nicht so wichtig.
Was stand da zum Beispiel?
Ein Produkt war Liebestee. Es gibt so eine Quelle, die heißt eine Liebesquelle, die war in der Nähe von dem Haus meiner Eltern. Genau, das weiß ich nicht, was irgendein Mythos gab es da, warum die Liebesquelle hieß. Und ich habe damals im großen Stil verschiedene Kräutersorten angebaut und immer mal wieder Wasser von der Quelle geholt, ist drüber gegossen und gesagt, es ist jetzt ja völlig klar, dass diese Magie der Liebesquelle ist jetzt auch auf die Kräuter übertragen. Und der, wenn man die jetzt trocknet und Tee draus macht, hat man Liebestee. Und wenn man den trinkt, wie zu sagen auf einem Date oder so, dann kann man sich ineinander verlieben. Dann kam irgendwie noch Versöhnungstee dazu, den man nach dem Streit trinkt. Also ich habe mir da so ein ganzes Produktportfolio ausgedacht. Da standen sehr, sehr viele Verpackungen. Also ich habe wahnsinnig viel davon verpackt, ohne dass es die Nachfrage gab, auf meiner Fensterbank, und habe diesen kleinen Laden, den ich da hatte, auch immer weiter ausgebaut. Aber auch wirklich einfach nur aus der Freude, etwas zu kreieren, etwas irgendwie aufzubauen.
Und hat einer der Tees auch Wirkung gezeigt? Mal ausprobiert?
Also ich habe ein paar verkauft, habe gutes Feedback bekommen, schmeckt sehr gut und so, aber so im Detail habe ich nie weiter verfolgt.
Aber wenn gutes Feedback war, vielleicht musst du da dann auch nochmal ran. Also so ein Versöhnungstee und so, das finde ich, klingt schon stark. Also den könnten doch einige gebrauchen.
Voll, und wenn man sich jetzt irgendwie anschaut, in den letzten Jahren kamen ja so viele große Teemarken jetzt auch, sind das so Glückstee oder so, ist ja, glaube ich, echt ein Erfolgsschlager, wo wahnsinnig erfolgreich ein Geschäft aufgebaut wurde. Das heißt, ich hatte damals den richtigen Riecher, aber habe die Umsetzung halt zu klein gelassen. Hätte vielleicht der richtige Zeitpunkt werden können, um da in dieses Tee-Business einzusteigen.
Ja, ich wette, du hast das erfunden und entweder sind Leute an deinem Haus vorbeigelaufen und haben das gesehen, oder du hast irgendwie irgendein Loch in deiner Familie, die das damit nach draußen getragen haben und jetzt unter der Hand noch irgendwie damit Geld verdienen.
Das kann sein.
Und dann hast du ja, soweit ich das richtig gelesen habe, relativ früh auch die Idee entwickelt, mit der du heute selbstständig bist, oder? War das nicht auch schon zur Schulzeit?
Genau, das war auch schon zur Schulzeit, liegt jetzt auch fast 10 Jahre zurück in den letzten Jahren meiner Schulzeit, wo ich quasi relativ viel Unterrichtsausfall hatte damals, aber vor allen Dingen schon, ich glaube, die gewisse Reife hatte zu sehen, Mist, was mache ich denn jetzt nach der Schulzeit? Also die Frage kam, glaube ich, schon so in der 10. zum ersten Mal auf, wo man gemerkt hat, okay, ein paar Mitschüler verlassen jetzt schon die Schule und starten sozusagen ins eigenständige Leben. Ich habe jetzt durchs Abitur nochmal 2 Jahre drauf, aber was, in welche Richtung soll das gehen? Und ich hatte zum Glück immer viel zu viel im Kopf. Also ich hatte sehr viele Interessen in alle Richtungen gehend. Es war nicht so, dass ich irgendwie gar nicht wusste, was ich machen wollte, aber das hat mich auch zum gewissen Grad überfordert. Und was mir halt aufgefallen ist, ist, dass die Schule leider einfach durch sehr, sehr volle Stundenpläne und wahnsinnig viel Fachwissen, was in die Schülerinnen und Schüler reingedrückt wird, ganz wenig Raum hat, um genau auf das Wichtigste eigentlich vorzubereiten, das eigenständige Leben. Und mit dieser Ausgangssituation, das heißt fehlende Lebensvorbereitung, als auch wahnsinnig viel Unterrichtsausfall, habe ich gesagt, man, das ist ja eigentlich ein guter Zufall, der hier gerade entsteht. Das könnte man ja miteinander super kombinieren und immer dann Menschen aus dem echten Leben in die Schule bringen, wenn Unterricht ausfallen würde, und somit Lebenswissen, wir nennen es Lebenswissen, aber auch Lebensvorbereitung, aktiv in den Schulalltag bringen, durch echte Persönlichkeiten aus dem Leben, die eben keine Lehrkräfte sind und die ganz simpel damals gedacht erstmal ihre Berufe vorstellen, ihre Ausbildung vorstellen, aber genauso vielleicht mal über ein komisches Hobby oder so reden, und dass man einfach diese Zeit, die in der Schule sonst ausfällt, besser nutzen würde. Und als ich dann damals schon recherchiert habe, und das ist, glaube ich, auch schon so 8 Jahre alt, die Zahl von damals, fallen halt in Deutschland 1 Million Stunden pro Woche an deutschen Schulen aus, was eine enorm hohe Zahl ist. Und das ist wirklich der restlose Ausfall. Ein deutlich größerer Anteil der Stunden findet nicht regulär statt, das heißt, wird vertreten, im besten Fall gleichwertig. Aber ich glaube, jeder, der selber noch sich an die Schulzeit erinnern kann, ist, dass nicht jede Stunde, die vertreten wird, auch gleichwertig ist. Also das Stillarbeit oder mal einen Film gucken oder so ist dann offiziell auch vertreten. Das heißt aber, selbst diese 1 Million, die restlos ausfällt, ist enorm viel ungenutztes Potenzial, gerade das wir an der Schule haben, wo man einfach die Aufgabe, die die Schule hat, noch besser durchsetzen kann, indem man Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit aufs Leben vorbereitet.
Ja, an die Zeit kann ich mich auch noch gut erinnern, wie ich dann immer unten im Foyer stand und dann auf diesen Bildschirm geguckt habe, auf den Fernseher, und dann suchst du deine Klasse oder deine Stufe und guckst, ob der Kurs ausgefallen ist. Und wie lange hat die Idee dann in dir geschlummert, bis du gesagt hast, komm, ich versuche das jetzt mal umzusetzen?
Also ich glaube, es war in meinem letzten Schuljahr, wo ich damals gedacht habe, okay, ich will generell irgendwas mal selber ausprobieren. Also da war ich dann schon so ein bisschen in dieser Startup-Welt drin oder habe davon mich sehr dafür interessiert. Und gerade damals irgendwie, glaube ich, war vor allen Dingen so Tinder mit den ersten hohen Bewertungen und so, als in der aus der Startup-Welt, Facebook und Instagram, was da alles aufkam. Ich habe gedacht, irgendwas möchte ich jetzt auch mal machen. Und hatte so einen ganzen Ordner voll mit Ideen, Dinge, die ich umsetzen will. Und dachte damals witzigerweise, das ist ja eigentlich die leichteste Idee. Die ist so naheliegend, dass wir einfach jetzt mal diesen Ausfall nutzen und die Menschen dann in die Schule bringen. So schwer kann es nicht sein. Ganz klar war auch, das muss digital funktionieren. Das heißt, auch damals mit Tinder irgendwie so, mittlerweile würde man vielleicht eher Uber als Beispiel nehmen, mit so einer Vermittlungs-App, die zwischen beiden Seiten irgendwie vermittelt und die Leute passgenau bedarfsorientiert in die Schule bringt. so schwer kann das jetzt ja alles nicht sein. Habe das damals alles auf eine Seite im Word geschrieben und bin damit losgezogen. Und hatte das Glück, dass ich damals schon erste auch Geschäftsführer von Stiftungen immerhin die Zeit genommen haben, weil ich wahrscheinlich noch so jung war und sehr naiv da reingegangen bin, haben sich die Zeit genommen und sich mal eine Stunde mit mir hingesetzt, haben sich das alles angehört und konnten mir in dem Moment damals leider noch nicht helfen, aber zumindest haben sie damals zu mir gesagt, das ist eine super Idee, bleib da unbedingt dran, sammel noch ein bisschen Lebenserfahrung selber und vor allen Dingen such dir ein Team zusammen, weil ohne Team schaffst du es nicht. Und das hat mich damals so weit motiviert, dass ich die Sache eben nie irgendwie zur Seite gelegt habe, sondern dann erstmal ein Studium damals gestartet, ins Studium gestartet bin und nebenbei immer weiter daran gearbeitet habe. Also in erster Linie ganz viel natürlich, was Design und Marketing angeht, aber vor allen Dingen auch immer wieder Menschen davon erzählt, die Idee nochmal angepasst und vor allen Dingen mit ganz vielen Lehrkräften, Schulleitungen geredet, aber auch mit Freundinnen und Freunden, denen immer wieder diese Idee vorgestellt und das Feedback, was ich da über die Jahre gesammelt habe, immer noch weiter eingearbeitet. Genau, bis ich dann zu einem Punkt kam, wo ich dann meine Mitgründerin, meinen Mitgründer kennengelernt habe und wir uns dann entschlossen haben, okay, wir machen jetzt ernst.
Hast du die durch Studium kennengelernt oder?
Genau, ja, es war am Ende meines Studiums dann, habe ich die beiden kennengelernt. Die beiden haben Vollzeit in München gearbeitet, haben gesagt, also ich glaube zum einen haben sie eben gesehen, woran ich da arbeite, weil ich habe gesagt, okay, jetzt Ende vom Studium, das ist jetzt möchte ich es wirklich jetzt alles oder nichts. Ich werde wahrscheinlich nie wieder so frei und ungebunden sein, habe aktuell echt überschaubare Verpflichtungen, eine eigene Miete, die ich vielleicht zahlen muss, bisschen Essen, aber ne, ich habe noch keine Familie, ich habe kein Auto oder ich muss nichts irgendwie, ne, keine hohen Fixkosten. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall das umsetzen und habe dann immer parallel auch mal geschaut, wer kann mich dabei unterstützen, habe mit ganz vielen Leuten auch damals geredet. Und die beiden waren dann wahnsinnig genug zu sagen, ja, cool, wir unterstützen dich. Und das Schöne eigentlich war auch, dass beide Fähigkeiten mitgebracht haben, die ich selber nicht hatte. Die Hanna ist eine Personalerin, kannte sich eben aus, wie man Menschen qualifiziert, aber vor allem größere Menschenmengen organisiert. Und der Simon kann halt programmieren und zwar wirklich wahnsinnig gut und hat gesagt, ey, alles das, was du brauchst, traue ich mir selber zu, das können wir bauen. Beide haben Vollzeit gearbeitet, das heißt, beide haben gesagt, wenn, dann machen wir es nebenberuflich. Aber wenn du da voll reingehst, dann sind wir doch eigentlich ein ganz starkes Team und dann gucken wir erstmal, was kommt. Und das Schöne ist halt, dadurch, dass wir die Fähigkeiten mitgebracht haben, waren die Kosten auch sehr überschaubar. Das heißt, alle Kosten, die wir haben, haben wir dann zu dritt aufgeteilt und haben gesagt, wir setzen das jetzt einfach mal um, weil wenn wir jetzt erstmal groß irgendwie auf Geldsuche gehen, gehen wieder viele Jahre ins Land, aber lasst uns doch erstmal so einen kleinen Prototyp bauen und gucken, ob das überhaupt angenommen wird.
Nur als kleine Zwischenfrage, was hast du studiert?
Kommunikation.
Okay, weil ja. Das finde ich auch das Tolle an der Idee, weil du, also scheinbar seid ihr, also es klingt auf jeden Fall schon mal nach einem sehr, sehr guten Team und dass ihr auch perfekt euch ergänzt und dann habt ihr das ja und das fand ich irgendwie besonders cool, das ist ja ein Verein, das ist ja nicht so, dass ihr damit Geld verdient und das fand ich, das spiegelt sich dann vielleicht auch schon ein bisschen in dem wieder, was du da mit 10 gemacht hast, dass du einfach Spaß hast am Erfinden und Produkte entwickeln und die dann einfach nur dahinstellst und vor allem an der Idee so große Freude hast. Warum habt ihr das als Verein gegründet? Weil ich glaube, das wird mir jetzt nicht, weil bei dem anderen, also das kannst du dann ja auch gleich beantworten, ist das nicht sogar schwieriger, also gerade mit der Geldbeschaffung und so, wenn du das als Verein machst?
Ganz genau, das war ein Riesenthema. Da standen wir auch ehrlicherweise eine ganze Weile vor und wussten auch nicht genau, in welche Richtung das gehen sollte. Also uns war immer wichtig, dass trotzdem das Ganze irgendwie nach außen hin ein Social Startup ist, weil wir haben irgendwie alle Bock auf dieses Startup-Gefühl, aber ehrlicherweise, wenn man sich so anschaut, was da draußen so unterwegs ist, gibt es viele Ideen, die haben wahnsinnig viel Geld im Rücken, aber sind nicht wirklich nachhaltig und werden auch nicht dazu beitragen, dass diese Welt eine bessere wird. Und uns war immer völlig klar, dass was wir hier machen, ist ausschließlich für den Impact. Das heißt, wir wollen Schülerinnen und Schüler besser aufs Leben vorbereiten. Wir wollen Unterrichtsausfall reduzieren und wir wollen auch Begegnungen schaffen in der Schule außerhalb der eigenen Lebenswelt. Und das ist gerade für Schülerinnen und Schüler, die aus, ich sag mal, eher sozial schwachen Familien kommen, total wichtig, dass sie immer mal wieder einen neuen Input bekommen, jemanden kennenlernen, den sie so im normalen Leben nie kennenlernen würden und der dann vielleicht dafür sorgen kann, dass sie motiviert sind, Inspiration bekommen, etwas Neues zu wagen im Leben, etwas Neues auszuprobieren. Das heißt, das war immer unser Drive von Anfang an, wir wollen hier was Gutes tun und dann ist natürlich immer die Frage gewesen, okay, jetzt am Anfang, wir können es noch selber irgendwie alles stemmen, aber auch nur, weil wir alle noch nebenbei andere Jobs machen, aber natürlich braucht so eine Idee auch viel Geld am Ende für die Umsetzung. Und dann haben wir uns eben angeschaut, wenn man das jetzt als For-Profit aufbaut, das heißt ein klassisches Start-up, dann werden da Investoren reinkommen, die geben uns Geld und wollen aber am Ende des Tages, selbst wenn sie sich Impact-Investoren nennen, am Ende einen Profit rausziehen. Das heißt, nach irgendeiner gewissen Zeit wollen die am besten das Doppelte, wenn nicht sogar das Zehnfache an der Summe wieder haben. Und das passt nicht wirklich mit dem zusammen, was wir davor hatten, weil unser Profit, den wir machen wollen, soll erster Linie Impact sein. Das heißt, wir wollen eine positive Wirkung erzeugen und im besten Fall am Ende vom Schuljahr sagen, hier, wir haben vielleicht irgendwann mal 1 Million Stunden im Schuljahr übernehmen können und 1 Million Mal Begegnung geschaffen zu neuen Menschen, haben für Inspiration gesorgt und eventuell sogar Leben beeinflusst mit unserer Arbeit. Und haben dann recht schnell gemerkt, okay, wir sind auf jeden Fall zu social für klassische Investoren. Und wenn man das dann quasi ins Non-Profit, also dann auch sich die Gemeinnützigkeit holt vom Finanzamt, nachweisen kann, dass die Arbeit, die man macht, wirklich nur für den Impact ist, entstehen auch wiederum andere Vorteile. Und da sind zum Beispiel dann in erster Linie Stiftungen, die für einen interessant werden, die ja ausschließlich in gemeinnützige Projekte nur Geld zahlen, also die allermeisten. Und genauso, passt das einfach viel besser zu der eigentlichen Arbeit. Was trotzdem problematisch ist, ist, dass das Geld auch in der gemeinnützigen Sektor natürlich nicht auf der Straße liegt und ehrlicherweise auch bis zum heutigen Tag wir weiterhin keine große Stiftung im Rücken haben, die das Ganze stemmt oder so, sondern da auch mit ganz vielen im Gespräch sind, aber das halt auch ein Riesenprozess ist und gerade wenn man irgendwie größere Fördergelder braucht, man da teilweise jahrelang, und das kenne ich von vielen anderen Projekten, mit den Stiftungen im Austausch steht oder auch mit allen anderen möglichen Geldgebern in diesem Sektor, das auch sehr, sehr viel Arbeit ist, die dahinter steht. Und das Ganze eben durch das Non-Profit gemeinnützig so aufgesetzt ist, also auch rechtlich, dass nie jemand, der hier mitmacht, jemals größere Gelder rausziehen kann. Im besten Fall können wir uns alle irgendwann mal ein richtig gutes Gehalt zahlen, was ich völlig gerechtfertigt finde, so für die Arbeit, die reingesteckt wird. Aber es wird nie so sein, dass jemand einen normalen Exit hat, wie bei einem Startup und dann mit Millionen rausgeht und ob glücklich oder nicht, aber zumindest dann sagt, ja, hier ist abgeschlossen. Und deswegen, das war eine Entscheidung, die mussten wir am Anfang treffen. Die haben wir uns dann zu beschlossen, quasi sagen, das Ganze bleibt gemeinnützig. Die Arbeit, die wir reinstecken, die werden wir auf jeden Fall finanziell nie wiederbekommen. Also ne, es wird nie der Tag kommen, an dem uns jemand mal eine große Stange Geld gibt und sagt, hier, vielen Dank, wir übernehmen das jetzt hier. Aber wir waren eben auch dann alle zufrieden damit zu sagen, okay, wenn das hier was richtig Großes wird, dann kann es sein, dass sich das, weiß ich nicht, deutschlandweit für immer irgendwie etabliert und wir quasi der erste Baustein waren, der Bildung irgendwie auch nachhaltig verändert hat. Und in 10 Jahren wird es das Normalste der Welt sein, dass Menschen quer aus unserer Gesellschaft Teil der Schule sind und ihr Wissen in der Schule weitergeben.
Und wie viel Zeit kostet euch das? Weil das stelle ich mir schon extrem hart vor, wenn ihr alle drei noch nebenbei komplett arbeitet. Also wie bleibt da überhaupt noch so viel Zeit dann dafür?
Ja, also es war jetzt vor allen Dingen ein Riesenthema in den letzten 3 Jahren. Es ist jetzt so, dass wir zum ersten Mal seit, das ist jetzt der 2. Monat, wo wir zum allerersten Mal innerhalb der letzten 3 Jahren die Möglichkeit haben, durch Spenden ein Team zu finanzieren von 3 Personen. Davor war es wirklich so, dass ich, also die anderen beiden haben halt Vollzeit gearbeitet und wahnsinnig viel am Abend und vor allen Dingen auch an Wochenenden in das Projekt gesteckt. Für uns waren Feiertage auch immer eine ganz großartige Sache, weil da konnten wir halt arbeiten, wo andere halt gesagt haben, super, jetzt machen wir frei von der eigentlichen Arbeit. Wenn ich dann angekommen habe, gesagt, super, hier, diese Woche ist wieder ein Feiertag, da können wir den ganzen Tag durcharbeiten. Und ich konnte mein eigenes Leben nur finanzieren, weil ich halt Jobs am Abend und am Wochenende gemacht habe. Und das war ehrlicherweise auch, also die letzten 3 Jahre ist jetzt nicht so, dass ich zurückblicke und sage, Mann, das war eine tolle Zeit. Also es ist toll, was in der Zeit passiert ist. Aber die Energie, die da reingesteckt wurde, war dann teilweise schon so, es war halt einfach auch grenzmäßig so, ne? Das ist so, dass ich an bestimmten Punkten dann stand und gesagt habe, ey, ich weiß nicht, wie lange ich das hier Ganze noch aufrechterhalten kann. Mit diesen vielen verschiedenen Jobs und auch diese große Unsicherheit, die da ist. Und dadurch, dass es eben auch alles gemeinnützig ist, ist es halt auch immer so ein Invest zwar in die Gesellschaft. Es ist so, als würde man 90% seines Geldes jeden Tag irgendwie in spenden für die Gesellschaft. Das heißt auch, ne, es kann halt trotzdem sein, dass so ein Projekt dann eines Tages dann doch nicht mehr weitergeht und dann ist halt nichts mehr da, dann ist alles weg. Man kriegt nichts mehr davon wirklich zurück. Und das waren alles so Gedanken, die waren sehr lange und sehr viel in meinem Kopf und wir haben auch ehrlicherweise auch hart gerungen die letzten Jahre, das Ganze irgendwie am Laufen zu halten. Aber wie gesagt, jetzt zum ersten Mal nach 3 Jahren haben wir die Möglichkeit, dass wir ein Team zumindest mal für so ein Jahr jetzt erstmal zahlen können. Und das ist für mich persönlich auch ein ganz toller Punkt, ich einfach jeden Tag jetzt gerade mit Menschen zusammenarbeiten kann, weil auch davor meine Mitgründerinnen und Mitgründer und auch die vielen, vielen Ehrenamtlichen, die uns auf der Reise unterstützt haben, die haben halt die allermeisten am tagsüber was zu tun gehabt, ob jetzt Studium, Ausbildung oder auch Arbeit. Das heißt, das war auch eine wahnsinnig einsame Zeit, die ich da hatte. Und ich glaube, gerade wenn man mit so einem großen Projekt arbeitet, wo es so, so viele Themen gibt, da so viel auch alleine dran zu arbeiten, ist jetzt auch nicht wirklich der beste Motivator. Und das verlangt auch noch mal mehr Kraft ab, als das eigentliche zu schauen, wie kann ich mich mit anderen Jobs noch finanzieren, um mein Leben irgendwie einigermaßen ja selbst zu zahlen.
Ja, deswegen ist das umso beachtlicher, weil das die Frage habe ich mir halt auch gestellt, wie soll das überhaupt zeitlich noch gehen? Aber das zeigt dann ja auch einfach, dass du und dein Team auch wahnsinnig Bock habt auf die Idee. Und das ist dann, auch wenn es eigentlich gar nicht machbar ist, die Motivation, das einfach durchzuziehen. Deswegen Hut ab von mir. Vielleicht kommen wir mal ein bisschen auf Live Teach Us zu sprechen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es wirklich auch eine sehr, sehr geile Idee. Vielleicht kannst du einfach noch einmal sagen, ganz kurz, was das ist. Und dann sprechen wir mal darüber, wie man Live-Teacher werden kann.
Sehr gerne. Genau, also Live-Teachers, wie ich es vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, woher die Idee kommt, hat genau das eine Ziel, und das ist, Menschen aus allen Bereichen des Lebens in die Schule zu bringen. Und das überwiegend dann, wenn eben sonst Unterricht ausfallen würde. Aber am Ende sind wir eben eine Plattform, über die Lehrkräfte sich externe Personen für die Schule buchen können. Und das kann genauso auch für den Fachunterricht als Ergänzung sein oder eben auch für Projekttage. Und was wir als Organisation da als Aufgabe haben, ist eben als im ersten Arbeitsbereich ist die Suche und die Prüfung oder Qualifizierung der sogenannten Live-Teacher, so nennen wir die Menschen, die wir in die Schule bringen. Das heißt, wenn du jetzt bei uns mitmachen möchtest, aber auch egal wer, erstmal kann sich die App downloaden, sich dann registrieren und durchläuft einen Qualifizierungsprozess. In diesem Qualifizierungsprozess gibt es eine Intro, dann gibt es einen kleinen Workshop, wo man inhaltlich und fachlich auf den Einsatz vorbereitet wird. Dann muss man, und das ist ganz wichtig, weil Schule ist ein geschützter Ort, das heißt, unsere oberste Aufgabe ist natürlich sicherzustellen, dass die Live-Teacher, die in die Schule kommen, passend geeignet sind, aber auch eben eine gewisse Qualifizierung gemacht haben, ist dann, dass sie ein erweitertes Führungszeugnis noch bei uns einreichen müssen. Sie müssen eine Selbstverpflichtung unterzeichnen. Sie müssen ihr jeweiliges Thema, was sie am Ende bei uns einbringen wollen, auch nochmal schriftlich hinterlegen. Und das sind quasi so die Grundvoraussetzungen, die du durchlaufen musst, um Live-Teacher zu werden. Das heißt, das ist so der erste Bereich. Wir suchen die Leute und bauen einen Pool auf an ganz vielfältigen Menschen deutschlandweit. Selbst international haben wir schon einige Leute dabei, die mitmachen. Und diese Menschen, und das ist der zweite Aufgabenbereich, vermitteln wir eben passgenau in die Schule. Und das ist dann eben auch die Hauptarbeit der App, die wir da gebaut haben im Hintergrund, oder die Software am Ende, wenn man so will. Die macht es eben möglich, dass genauso auf der anderen Seite jede Lehrkraft einer Partnerschule einen eigenen Account hat. Über diesen Account kann sie spontan und flexibel Anfragen stellen. Das bedeutet eben, wenn sie am nächsten Tag etwas vertreten muss oder selber ausfällt oder auch für den eigenen Fachunterricht jemanden braucht, kann sie über unsere Plattform eine Anfrage stellen. Diese Anfrage kann themenoffen sein oder themenspezifisch. Das bedeutet, die themenoffene Anfrage ist im besten Fall für Unterrichtsauswahl, wo es einfach heißt, hier Realschule in Berlin, Montagmorgen, 10. Klasse, das wird bei uns eingestellt und unsere Software erkennt automatisch, okay, welche Themen und Live-Teacher sind für diese Anfrage geeignet, schickt diese Anfrage automatisch in Echtzeit, das heißt ohne zeitliche Verzögerung, an alle passenden Live-Teacher raus. Und wenn du bei uns mitmachst und mit deinem Thema, was bei uns eingereicht worden ist, für diese Anfrage geeignet bist, siehst du dir auf deinem Handy, siehst alle Informationen, die du brauchst. Das bedeutet, du kannst sehen, ist die jetzt hier direkt in meinem Umkreis, wie lange brauche ich von meinem hinterlegten Standort dahin. Wenn du mehrere Themen hast, kannst du manchmal auch noch auswählen, mit welchem Thema du reingehst, und kannst dann die Anfrage mit einem Klick annehmen und quasi ja direkt in die Schule gehen. Das Ganze funktioniert sowohl live vor Ort als auch digital. Sowohl du als auch die Schule kann selber auswählen, in welchem Format sie das Ganze haben möchte. Genau, und das ist quasi der Vermittlungsprozess, den die App, glaube ich mal, so als Hauptaufgabe hat. Und natürlich dann diese ganzen Informationen, die du immer noch benötigst, bevor du in die Schule gehst. Auch das, da versorgt dich die App quasi mit. Das heißt, es ist im besten Fall gar nicht nötig, dass du vorab mit der Schule in den Kontakt trittst, weil die Schule vertraut uns, dass alle Menschen, die wir in die Schule bringen, geprüfte, qualifizierte Live-Teacher sind, und du wiederum vertraust uns, dass wenn du da zur Schule kommst, dich jemand an dem vereinbarten Standort abholt, du in die Klasse gehen kannst und dort dein Wissen weitergeben.
Ist echt mega, was ich daran auch so toll fand, als ich mir das angeguckt habe, dass man, das ist ja oft auch bei gemeinnütziger Arbeit so, dass man immer zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein muss. Und hier ist es ja wirklich so, ich kriege eine Anfrage und dann kann ich ja sagen, ja, okay, habe ich jetzt Zeit oder habe ich da jetzt Bock drauf oder eben nicht. Und dann kann ich, wenn es gut passt, die annehmen oder eben sagen, ah, ich lasse es jetzt mal lieber weg. Aber es ist eben nicht so wahnsinnig gebunden, sondern ich kann wirklich immer von Situation zu Situation schauen. Dann habe ich mich gefragt, als ich mir das angeguckt habe, gibt es denn so eine Mindestanforderung an einen Live-Teacher oder könnte ich das zum Beispiel auch werden? Also ich bin jetzt zum Beispiel im Masterstudiengang und mache nebenbei halt Studentenjobs oder unter anderem hier diesen Podcast. Wäre das auch schon möglich, dass ich sage, boah, komm, ich melde mich da an?
Absolut, absolut. Also ich würde mal sagen, also klar, du musst mindestens 18 sein, um bei uns mitzumachen, das ist wichtig. Aber wir sagen so, sobald man ein Jahr aus der Schule raus ist, kann man eigentlich bei uns mitmachen. Also was wir dabei haben, sind wirklich auch sehr junge Menschen, die ein Jahr nach der Schule reisen waren und das ohne viel Budget, weil ne, so wie es eben ist nach der Schule und wenn man vielleicht aus dem Elternhaus auch jetzt nicht wirklich viel Geld mitbekommt, dann lernt man da, glaube ich, nochmal ganz anders zu reisen. Und genau das machen die. Also sie reden genau über ihre Weltreise nach der Schulzeit mit begrenztem Budget, tragen quasi diese Information weiter. Jemand anderes hat einen Bufti gemacht ist dann und kann quasi darüber berichten. Das heißt, ich glaube, so wenn man so ein Jahr schon aus der Schule raus ist, irgendwas erlebt hat, ist das schon mal grundsätzlich ein interessantes Thema. Während des Qualifizierungsprozesses bekommt man dort nochmal den nötigen Inhalt von uns, auch nochmal mehr Details, was man genau und wie man genau diese Stunde vorbereitet. Wir helfen auch nochmal im 1:1, wenn man da größere Schwierigkeiten hat, gerade jüngere oder sehr ältere Menschen kommen da immer gerne nochmal auf uns zu und brauchen da Unterstützung. Da helfen wir dann auch nochmal im Detail drin und am Ende reichst du dein Thema auch nochmal schriftlich bei uns ein. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, oh, das passt gar nicht zu uns oder das ist vielleicht auch noch nicht gut ausgearbeitet, dann kommen wir auch nochmal individuell auf dich zu und helfen dir bei der Vorbereitung. Aber grundsätzlich, und das ist auch unser Motto, wir sagen, jeder Mensch trägt etwas in sich, was für andere wertvoll sein kann. Und das ist eben in erster Linie die Lebenserfahrung, auf die wir ganz stark setzen. Aber am Ende bringen wir natürlich auch immer in die Schule nicht nur immer ein spezifisches Thema. Also wir haben auch ganz viel so klassische Steuern, Finanzen, Versicherung. Aber mit jedem Thema bringen wir eben wirklich einen echten Menschen in die Schule und jeder Mensch ist ein bisschen anders. Und das ist in unseren Augen auch was ganz Wertvolles, dass man gerade noch während der Schulzeit Kontakt zu ganz unterschiedlichen Menschen hat, die ja irgendwie alle eine gewisse Persönlichkeit mit sich bringen und auch diese Vielfalt aufzeigen, die wir einfach hier haben in dieser Welt. Und da ist, glaube ich, da steckt ganz, ganz viel Wert drin. Also nicht nur in dem eigentlichen Thema, was da jedes Mal mitkommt, sondern auch in den jeweiligen Persönlichkeiten, die wir da in die Schule bringen, wo man einfach so ein Gefühl dafür bekommt, Mann, das ist ja außerhalb von meiner Freunden und Familie gibt's auch noch ganz andere Menschen. Das wusste ich so bisher gar nicht. Und wir glauben da fest dran, dass man dadurch auch so eine gewisse Offenheit bekommt, die total wichtig ist, gerade in der Welt, die jetzt immer komplizierter wird und immer, weiß ich nicht, wo wir immer weniger miteinander reden, ist es total wichtig, glaube ich, eine große Vielfalt an Menschen frühzeitig schon kennenzulernen.
Voll. Ich meine, man hat ja mittlerweile heutzutage auch super viele Möglichkeiten, was man alles machen kann. Und wenn dann die Diversität bei euch einfach wahnsinnig groß ist, dann kann halt auch der Lehrer oder die Lehrerin extra spezifisch vielleicht sogar die SchülerInnen fragen, worauf sie ganz Bock genau haben. Und dann kann man gucken, ob die da bei Live Teach Us dabei sind. Was ich mir, als ich mir das angeguckt habe, mich auch gefragt habe, weil ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht für manche so eine kleine Hürde sein können. Die haben dann ihren ganz normalen Beruf oder so und denken, ah, das ist vielleicht gar nicht so interessant oder wissen nicht, okay, wie kann ich denn eine Stunde gestalten, worauf die SchülerInnen wirklich Bock drauf haben, weil ich halt sonst nicht vor so einer Klasse stehe. Kannst du da vielleicht mal so ein, zwei Mechanismen nennen, wie ihr dafür sorgt, dass ihr eigentlich aus jedem Beruf oder aus jedem Menschen da mit euren Mechanismen, ich glaube, das ist teilweise auch schon KI unterstützt, eine geile Stunde dann macht?
Ganz genau. Also ich glaube, das Wertvollste ist wirklich, wir haben so eine Intro und so einen Workshop, in dem wir genau darauf eingehen. Ne? Da kommt man erstmal nur mit einer groben Idee, manchmal auch noch ganz ohne Idee zu uns. Und da führen wir eigentlich ziemlich genau durch, wie man von der ersten Idee hin zu einer fertigen Stunde kommt. Was man nie vergessen darf, das ist, glaube ich, auch für viele nicht so klar, unser Standardformat sind 45 Minuten, das heißt eine Schulstunde, die eben dann ausfällt. So diese 45 Minuten spricht man nicht komplett, sondern im besten Fall ist es ein Redeanteil von 50-50 und wir versuchen auch alle Stunden so aufzubauen, dass die wenig Vortrag sind, vielleicht am Anfang eine kurze Vorstellung und dann aber ganz stark ins Interaktive gehen. Das heißt, es kommt am besten Fall zu einem Austausch zwischen der Klasse und dem Live-Teacher. Und auch die Klasse soll ganz viel reden. Und das bedeutet wiederum im Umkehrschluss, dass man vielleicht maximal so 30 bis 35 Minuten nur aktiv vorbereiten muss. Weil, wenn man dann erstmal vor so einer Klasse steht, und das ging mir damals bei den ersten Stunden genauso, dann rast die Zeit ganz schön schnell runter. Und man hat meistens immer viel zu viel geplant als das, was man am Ende umsetzen kann, weil man im besten Fall eben ins Gespräch kommt mit den Schülerinnen und Schülern, weil es zu einem Austausch kommt und die einem Fragen stellen, auf die man überhaupt nicht vorbereiten, also die kann man sich einfach nicht vorbereiten. Wir arbeiten mit allen Schulformen und auch allen Klassenstufen zusammen und wenn man da mal so ein bisschen variiert, immer mal wieder in andere Schulen geht, da kommen auch jedes Mal neue Fragen. Das heißt, man ist da nie perfekt drauf vorbereitet. Was wir eben am Ende haben, wir nennen es Live-Lesson-Guide, das ist eben eine 45-Minuten-Stunde, die so in 5-Minuten-Blöcke unterteilt sind. Das haben wir selber mit Schulen auch zusammen erarbeitet. Das ist ein super Leitfaden, um durch die eigene Stunde zu kommen. Ich glaube, wenn man den gut ausfüllt, dann ist man da ganz gut beraten. Und wie man den im Detail dann ausfüllt, das ist eben Teil vom Workshop. Da stellen wir auch noch super viel Material zur Verfügung. Und am Ende ist es nochmal so, wenn du wirklich immer noch aufgeschmissen sein solltest, nachdem du durch den ganzen Qualifizierungsprozess durch bist, dann kannst du uns halt auch gerne nochmal schreiben. Und wir haben beispielsweise gerade am Anfang oft auch Senioren dabei gehabt, die mit uns gemeinsam ihre allererste PowerPoint-Präsentation im Leben bauen wollten oder auch gemacht haben am Ende. Und das ist dann irgendwie auch nochmal schön zu sehen, auch nochmal eine ganz andere Wirkungsebene, dass wir am Ende auch Menschen empowern, sich zu trauen, vor eine Klasse zu stellen, eventuell auch neue Medien zu verwenden und ihnen auch dabei helfen, ihr Thema bestmöglich vorzubereiten.
Ich habe da das eine Video gesehen, was auch beim ZDF war, mit der Tischlerin, die dann so Holz mitgebracht hat. Das fand ich irgendwie auch geil.
Ja.
Weil ich dachte mir, wenn ich dann so mit 10, 11 und dann kriegst du halt einfach mal ein Gefühl nur dafür. Du hast das mal in der Hand. Ich glaube, das roch auch irgendwie unterschiedlich und dann siehst du die Maserung und so. Und das ist eigentlich so simpel, aber dann, guck mal, auch das ist direkt bei mir kleben geblieben. Und wenn du dann solche Stunden hast, da haben wir uns ja am Anfang auch drüber unterhalten, die dürfen jetzt nicht den kompletten Lernplan ausmachen, weil dann ist das irgendwann auch nicht mehr besonders. Aber wenn du die immer mal wieder streust und vielleicht sogar in den normalen Unterricht mit einbeziehst, also das muss ja immer gar nicht nur Ausfall sein, ich glaube, da seid ihr ja auch dran,
genau,
dass manche Schulen dann mit euch richtig Projektwochen und so machen wollen, dann ist das echt, echt eine coole Sache.
Genau, also das ist auch die Zukunft, die wir sehen, also als Plattform wirklich, wir sind am höchsten Anspruch quasi die Lehrkräfte im Schulalltag zu unterstützen. Wir wissen, dass wir da, wenn wir da auch in Ausfallstunden reingehen, auch wirklich Lehrkräfte im Schulalltag echt ja einfach denen auch Arbeit und Stress abnehmen können, wenn wir dafür Inhalte sorgen, die sie selber nicht stellen können. Und dann auch gerade dieser Punkt, also ganz viele Lehrkräfte kommen zu uns und sagen, Thema Bewerbung. So, sie haben sich selber wahrscheinlich nie im Leben bewerben müssen oder wenn, dann ist es so lange her, dass der Standard einfach ein anderer ist. Das heißt, die nehmen auch nur das Wissen aus den Lehrbüchern, geben das weiter und sagen selber auch, ob das jetzt hundertprozentig so stimmt in der Arbeitswelt, wissen wir gar nicht. Jetzt können wir über eure Plattform, wir haben wahnsinnig viele HR-Menschen dabei, ne, die in Großkonzernen arbeiten, aber auch in Startups und da das Personalwesen machen. Das heißt, die sind mindestens ein, zweimal die Woche damit beschäftigt, Interviews zu führen mit neuen Bewerberinnen und wissen genau, worauf sie achten und was wichtig ist. Und wenn man die dazu holt, 45 Minuten mal einen kleinen Einblick in die Praxis geben lässt, dann ist das wahrscheinlich dreimal so viel wert wie 2 Wochen lang Bewerbungstraining irgendwie im Deutschunterricht oder wo auch immer das gerade dann stattfindet. Und wir hatten auch, und das finde ich immer auch ein ganz schönes Zitat, also wir hatten eine Schule hier in Berlin und da hat auch eine gesagt, wir arbeiten jetzt mit uns, aber haben bisher das so gemacht, dass sie einmal im Jahr dann auch immer die Elternschaft quasi dazugeholt haben und die haben ihre Berufe vorgestellt. Das ist ja im Grunde Live-Teachers in analog. Und die hat gesagt, das waren echt immer Sternstunden in ihrer ganzen Karriere, weil natürlich nicht jeder ist da irgendwie so weltbewegend, aber es gibt immer mal wieder so Stunden, wie zum Beispiel auch jetzt mit der Tischlerin, die wir dabei hatten, die das Holz mitbringt und so. Das kann so ein Leben beeinflussen, so, ne? Also, dass man da einfach ganz neue Eindrücke bekommt als Schüler selbst, Inspiration und mit Themen irgendwie in Berührung kommt, zu denen man davor noch nie mit zu tun hatte. Und was eben auch noch, und das ist eben Thema Bildungsgerechtigkeit, auch ein großes Thema für uns. Es ist halt leider weiterhin in Deutschland stark abhängig vom eigenen Elternhaus, was so aus einem selber wird, ne? Also, ob man studiert oder nicht, hängt leider stark vom Elternhaus ab. Unter anderem eben auch deswegen, weil wenn du Eltern hast, die sagen dir, ja, wir haben auch studiert. Wenn du Fragen hast, sag einfach wie, ne? Und wir können dir da grob helfen. Plus, es ist selbstverständlich, dass du studierst. Dann Ja, das ist einfach hochproblematisch und was wir eben, wofür wir eben sorgen, und das ist eben auch das Schöne, also wenn man sich auch mal unsere Live-Teacher anguckt, wer das so ist, was die so machen, haben wir ganz viele dabei, die aus einer ganz großen Überzeugung heraus in die Schule gehen. Das heißt, wir haben viele junge Frauen dabei, die in der IT arbeiten oder in sehr technischen Berufen und sagen, ich bin hier fast immer alleine, ich habe irgendwie alleine als Frau studiert, ne, nur von Männern umgeben und jetzt selbst an meinem Arbeitsplatz bin ich die einzige Frau, das will ich ändern. Das heißt, ich gehe in Schulen und ich möchte junge Frauen ermutigen, sich mal die Technikberufe anzuschauen. Schauen oder die MINT-Berufe. Genau, und dann auf der anderen Seite haben wir eben auch Leute dabei, wir haben zum Beispiel mehrere Mediziner und auch aus dem Juristen dabei, die quasi nicht auf dem ersten Bildungsweg ihre Karriere begonnen haben, sondern teilweise sogar aus der Schule irgendwie rausgeflogen sind, noch vor der 10. oder dann auch erstmal einen Realschulabschluss gemacht haben und dann über Umwege quasi es geschafft haben, doch heutzutage dann jetzt irgendwie als Ärztin oder auch als Arzt zu arbeiten. Und die haben selber auch so einen Drive, quasi diese Geschichte zu teilen, weil die sagen so, ne, ich selber hätte jemanden damals gebraucht, der mir genau das erzählt. Das heißt, diese Rollen und Vorbilder, die wir da haben oder die wir in die Schule bringen, ich glaube, da steckt auch nochmal eine ganz, ganz ja, große Wirkung und auch ein ganz großes Potenzial drin.
Ja, und das auch in der Praxis einfach zu sehen. Also wenn ich an meine Schulzeit denke, das, was wir am Anfang auch schon angesprochen haben, gleichzeitig, man weiß, okay, man hat jetzt noch 2 Jahre Schule und danach geht dann vielleicht schon, also muss ich mich eigentlich entscheiden, was ich machen möchte. Aber auch da, wenn man eine Entscheidung trifft, heißt das nicht, dass das die endgültige ist. Und wenn man dann mal wirklich jemanden vor sich stehen hat, der seine Lebensgeschichte und so erzählt oder vielleicht auch mal einen völlig anderen Beruf zeigt, mit dem man sich bis jetzt noch gar nicht so auseinandergesetzt hat, dann schafft das auf jeden Fall ein Bewusstsein dafür, dass man später das auf jeden Fall auch hinkriegt und man sich auch mal in Anführungszeichen Fehltritt erlauben darf oder eben auf anderen Wege ans Ziel kommt und sich das dann schon im Endeffekt alles fügt.
Absolut.
Bist du eigentlich selbst als Live-Teacher dann unterwegs auch?
Total, ja, total. Auch, also gerade am Anfang, wo wir noch gar nicht so viele Leute waren, ne, musste man immer mal wieder, hatte man wieder Einsätze oder hat man selber übernommen, wo sich dann niemand gefunden hat. Und ich mach das total gerne. Also ich habe da auch selber großen Spaß dran. Ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste, dass man das irgendwie selber immer mal wieder macht, um auch mal die Perspektive zu wechseln. Genau, und ich gehe da gerne selber in höhere Klassen. Also man kann das auch, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, wenn man sein Thema bei uns einreicht, kann man auch selber festlegen, in welchen Klassenstufen man tätig werden möchte, weil wir natürlich auch sagen, ne, jeder von uns ist ein bisschen anders und manche sagen, sie können sehr gut mit jüngeren Menschen, weil sie vielleicht selber irgendwie in der Arbeit damit zu tun haben und andere sagen wiederum, mein Thema passt halt auch einfach nur für höhere Klassenstufen und ich möchte auch generell nur ab, weiß ich nicht, Klasse 10 oder so tätig werden und das ist bei mir aber auch der Fall, ich bin voll gerne so ab Klasse 10 unterwegs und ich rede viel über Social Entrepreneurship, also soziales Unternehmertum, ne, wie man quasi ja, Unternehmertum, Entrepreneurship, Startup, wie man in die Welt gehen kann, ohne dass das immer profitorientiert ist, sondern gerade heutzutage, ich glaube, dringender denn je, man mit bestimmten Modellen halt tolle Sachen aufbauen kann, irgendwie Geschäftsmodelle entwickeln kann, aber trotzdem irgendwie damit was vor allen Dingen Nachhaltiges baut und der, was am Ende bei rumkommt, ist vor allen Dingen ein Impact und quasi nicht irgendwie die große Stange Geld. Und dass das auch nach, also das sehe ich halt auch immer bei vielen Freunden, die irgendwie 10, 20 Jahre älter sind, die stellen dann auch irgendwann fest, nach 10 Jahren, wo sie jetzt in einem Consulting waren und so gutes Geld verdient haben, was sie die letzten 10 Jahre gemacht haben an Impact für diese Welt, das ist halt, ja, überschaubar bis gar nicht vorhanden. Und ich glaube, dass wenn man das Leuten schon früh erzählt, so, ne, dass man irgendwann mal zurückblickt und vielleicht dann auch finanziell sagt, okay, jetzt, ne, habe ich vielleicht irgendwie ausgesorgt, aber dass man vor allen Dingen dann überlegt, was habe ich denn eigentlich die letzten 10 Jahre mit meiner wertvollen Lebenszeit gemacht, dass das eine Frage ist, die kommt so oder so irgendwann auf. Und ich glaube, es sind viele beraten, wenn sie frühzeitig dran denken, einen Job nachzugehen, mit dem sie irgendwas Sinnvolles geschaffen haben auf dieser Welt.
Voll. Also wenn der Job dich erfüllt und dir Spaß macht, das ist viel, viel wichtiger als das Geld, was du verdienst. Klar muss man über die Runden kommen, das ist schon sehr, sehr wichtig, aber wenn der Job mehr Spaß macht, dann geht man da schon deutlich mehr auf. Weil ich hatte dich gefragt, ob du auch unterrichtest, weil ich mich dann gefragt habe, ob du als Live-Teacher über Live-Teach-Us dann sprichst, aber du hast es ja gerade schon erklärt, was du dann mit denen machst. Was ich mir auch überlegt habe, kann man auch Sport vertreten? Ja, ne? Also dass vielleicht irgendwie so ein Leistungssport oder so mal vorbeischaut, wenn eine Sportstunde ausfällt und mit dem ein bisschen was macht?
Also jetzt klassischen Sport können wir nicht machen wegen so Versicherungsgründen und so, wenn da ein Sportlehrer dabei ist, dann passt das total, aber wir bringen vor allen Dingen, ne, also dann die Menschen in die Schule, das heißt, wir haben Leistungssportler auch dabei, die quasi genau dann über ihren Alltag reden, wenn sie davon voll leben können oder ne, ihre Lebensgeschichte quasi erzählen. Also das ist sehr gut möglich. Wir haben so ein paar Leute, die machen so Übungen am Platz, aber das geht dann Richtung Yoga.
Ja, aber auch nicht schlecht.
Also Stressbewältigungstechniken und so, das ist eigentlich auch ganz süß.
Aber krass, worauf man alles achten muss. Also dann auch wieder versicherungstechnisch und so. Ich glaube, das sind so Dinge, wenn du ein Unternehmen oder jetzt in dem Sinne einen Verein gründest, da muss man auf so viel achten, womit man vorher gar nicht gerechnet hat.
Absolut. Das ist ja genau damals, als ich diesen Ordner mit diesen vielen Ideen hatte, dachte ich ja, das ist die Idee, die am allerleichtesten umzusetzen ist. Jetzt fast 10 Jahre später denke ich, wow, also so krass habe ich mich noch nie verschätzt. Das ist wahrscheinlich... Also wir sagen das auch immer, das finde ich auch immer, wir sind ein wahnsinnig tolles Team und auch an Ehrenamtlichen, die das hier jahrelang unterstützt haben und ich glaube auch total hochqualifizierte Leute, die ich da irgendwie gefunden habe, die mich unterstützt haben. Hätten wir uns vor 3 Jahren entschieden, eine Dating-App zu bauen, die kein Mensch braucht, wo es viel zu viele auch schon von gibt und die ja auch nicht nachhaltig sind, hätten wir wahrscheinlich finanziell zumindest so viel im Rücken, dass wir sehr gut leben könnten, als auch sehr gut arbeiten, weil das Niveau an Leuten, die an Live-Teachers arbeiten, auch die Technologie, die dahinter steht, das glaube ich, sehen auch immer viele gar nicht, wie modern und zeitgemäß wir das Ganze aufgebaut haben. Das wird halt im sozialen Sektor nicht mit Geld appreciated, sondern wir kriegen wahnsinnig viel Zuspruch und voll viele Leute unterstützen uns irgendwie so mit jeden Tag, indem sie sich bei uns melden und bedanken für unsere Arbeit. Aber hätten wir quasi in einem anderen Bereich gegründet, hätten wir wahrscheinlich auch immerhin die finanzielle Komponente so weit geklärt, dass wir alle sorgenfrei durchs Leben gehen könnten und vor allen Dingen wahrscheinlich auf einem ganz anderen Niveau mittlerweile wären, von Teamgröße und Office und allem Möglichen. Das ist auch immer so, ja, wir haben uns da bewusst für entschieden, ne, und wir haben erzeugen dafür auch einen Impact, aber es ist halt super schade, dass in Deutschland immer noch, weiß ich nicht, wenn jetzt ein VW wieder neue Rekordzahlen hat, dann wird das in den Medien immer noch gefeiert, aber wenn man irgendwie als Sozialunternehmen sagt, man würde gerne damit auch Geld verdienen, um einfach Leute, gute Leute zu bezahlen, dann ist das ein absolutes Tabu in Deutschland und überhaupt nicht kompatibel.
Ja, ist auch der völlig falsche Ansatz. Das Einzige, was daran wirklich schön ist, dass du halt siehst, alle Leute, die in deinem Team sind, haben halt wirklich Spaß an der Idee und wollen das unterstützen. Ja. Das hast du, glaube ich, in einem größeren Unternehmen, wenn es dann wirklich auch stark um Geld geht, ist das eben nicht. Ne? Dann sind die Leute auch wegen des Gehalts da. Bei dir ist klar, hier sind alle, weil sie es finden, das ist eine geile Sache.
Ja.
Dann würde ich, wenn du nichts dagegen hast, zum abschließenden Quiz kommen.
Sehr gerne.
Heute ist es so, dass ich die Fragen wieder vorlese.
Mhm.
Und ja, wir können ja dann einfach, weil die letzten Male, muss ich auch sagen, war ich immer nicht so gut. Wir überlegen einfach zusammen.
Ja.
Vielleicht ist das besser. Okay, ich sehe schon, es ist ein Quiz über, geht's um Schule. Aber das passt ja sehr gut. Mhm. Wir haben ja die ganze Zeit drüber gesprochen. Wann wurde die erste öffentliche Schule in Deutschland gegründet? 1524, 1624 oder 1824? Also, ja, da kann man jetzt ja wieder eigentlich nur raten. Ich könnte es jetzt an nichts festmachen. Also 1517 war Thesenanschlag von Martin Luther, weil ich sehe gerade in der nächsten Frage kommt auch einmal 1517. Aber wann jetzt die erste öffentliche Schule? Also 1800 wäre mir, glaube ich, zu spät, oder?
Ja.
Öffentlich, also 1600, 1500... Ist auch die Frage, was eine öffentliche Schule dann genau dargestellt hat, ob das schon gereicht hätte, wenn man 5 Leute da hat. Ich würde 1524 tippen, aber ich habe keinen Anhaltspunkt. Ich würde was anderes tippen, ehe ich die Lösung nehme.
Ich würde mich da auch mal anschließen.
Okay. Ja, doch, ist richtig. Die erste öffentliche Schule in Deutschland wurde 1524 in Nürnberg gegründet.
Wieder was gelernt.
Ja, guck mal. Zweite Frage. Wann wurde die Schulpflicht in Preußen eingeführt? Also es ist ja schon mal klar, wenn die erste öffentliche Schule in Deutschland 1524 gegründet wurde, dass 1517 wahrscheinlich die Schulpflicht noch nicht eingeführt worden sein kann.
Sehr.
Ergibt ja schon mal Sinn.
Vermutlich, ja.
Jetzt wäre die Frage, wann genau Preußen war. Also wir hätten jetzt noch 1717 und 1901. 1717 auch früh, oder?
Ich würde 1901 wahrscheinlich.
Ich bin dabei. Nehmen wir 1901. Nee, 1717. Die allgemeine Schulpflicht wurde 1717 in Preußen durch Friedrich Wilhelm I. eingeführt. Na, wieder was gelernt. In welchem Jahr wurde per Gesetz das Recht auf Bildung garantiert? 1939, 1949 oder 1959? Ja, also ich kann mir schlecht vorstellen, dass die Nationalsozialisten das gemacht haben. Dem war das ja, glaube ich, auch ganz recht, wenn der ein oder andere Bürger nicht so viel im Kopf hat. 1949, vielleicht mit dem Grundgesetz? 1949?
Das könnte sein, ne?
Würde doch passen, oder?
Ja.
Oder sagst du 1959?
Ich würde mal aufs Grundgesetz. Ordnung.
Hätte ich auch, also wäre ich auch für. 1949 wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verabschiedet und darin zum ersten Mal das Recht auf Bildung garantiert. Jetzt mal ohne Scheiß, Ludwig, bis jetzt machen wir einen guten Job hier. 2 von 3. Welcher der berühmten Persönlichkeiten war in seinem ersten Leben nicht Lehrer? Elias Mbarek, Albert Einstein oder Sting? Also, beim Mbarek, der hat ja nur gespielt bei Fuck You Goethe.
Ich denke Lehrer, auch, oder? Ich denke
der
auch.
Wird ja wohl, der wird ja wohl nicht Lehrer vorher gewesen sein. Ich glaube, allein vom Alter und so wäre das schon schwierig. Albert Einstein, der hat so viel im Kopf.
Ich glaube, Albert Einstein war doch Elektriker sogar mal, oder? Hat er nicht? Der hatte, glaube ich, einen holprigen Start. Aber vielleicht jetzt. Ja,
der wird bestimmt auch Lehrer gewesen sein dann. Der, komm, wir nehmen mal Mbarek. Weil, wie gesagt, also das. Vielleicht ist das der Witz mit dem Film halt einfach. Die richtige Antwort lautet Elias Mbarek. Er spielte nur einen Lehrer in dem Film Fuck You Goethe. Der Physiker und Nobelpreisträger Albert Einstein war vor seiner wissenschaftlichen Karriere als Hilfslehrer in Schaffhausen tätig. Ja, ist ja klar. Und der Musiker Sting war zuerst Lehrer für die Fächer Englisch, Musik und Sport in Newcastle, England. Er behauptet, er sei ein furchtbarer Lehrer gewesen. Ich habe die Kids nur inspiriert, indem ich Dinge gelehrt habe, die ich selbst am meisten genieße. Das waren hauptsächlich Fußball und Poesie. Den Rest konnte ich nicht unterrichten. War eigentlich geile Fächer.
Wäre ein guter Live-Teacher.
Fußball und Poesie. Ja, ehrlich ein guter Live-Teacher. Wobei ich glaube, alle drei wären hervorragende Live-Teacher. Kannst ja mal den Mbarek anfragen, ob er Bock hat.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre cool.
Oder er hört den Podcast, wovon ich nicht ausgehe. Dann meldet er sich vielleicht so. Aber das wäre doch eigentlich immer cool, oder? Wenn man auch ein paar sehr bekannte Persönlichkeiten oder so dazu kriegen würde.
Total.
Das wäre doch auch gigantisch.
Da sind wir auf jeden Fall auch dran, weil auch die, wir haben, müssen wir mit den Schulen immer besprechen vorher noch so, ne? Und die haben natürlich alle wenig Zeit. Wir dürfen da keine Ausnahmen machen. Die brauchen auch ein erweitertes Führungszeugnis, selbst wenn sie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sind. Weil wir da einfach unser Top-Niveau haben, was wir auch halten wollen. Aber da sind wir auf jeden Fall dran. Also, wer auch immer da Zugang hat nochmal zu jemandem. Wir freuen uns da über jeden Kontakt. Und ja, im besten Fall kann man da zeitnah auch mal von uns lesen, weil das ist natürlich auch etwas, wo dann gerne die Presse auch dazu kommt.
Ja, das wäre voll nice. Also da muss ich auf jeden Fall wer finden. Welcher Politiker hat seine Lehrerin geheiratet? Joe Biden, Emmanuel Macron oder Willy Brandt?
Ich glaube Macron, oder?
Ja, ich meine auch, dass ich irgendwie sowas mal gehört hätte. Aber ja, also ich würde auch Macron nehmen. Sag mal, manchmal ist das blöd bei dem Quiz, weil ich habe jetzt auch nicht wirklich einen Anhaltspunkt. Ne? Also keine Ahnung, ob Joe Biden seine Lehrerin geheiratet hat. Ich würde jetzt schätzen, nein. Und bei Willy Brandt glaube ich auch nein, aber ich kann es halt nicht begründen. Ne? Das ist eher ein Gerate. Emmanuel Macron, seit 2017 Staatspräsident, hat seine ehemalige 24 Jahre ältere Lehrerin geheiratet. Ey, ehrlich, wir machen einen richtig guten Job. Aber ich finde, die Fragen sind diesmal auch, vielleicht weil ich die letzten Male ein bisschen abgelust habe, vielleicht sind sie heute ein bisschen netter gestellt. Was war das Ziel der Humboldtschen Bildungsform Anfang des 19. Jahrhunderts? Strebsamkeit und Disziplin, Humor und Kreativität, umfassende Bildung und kritisches Denken. Also Humboldt, den habe ich gut in Erinnerung, glaube ich. Ich hätte jetzt umfassende Bildung und kritisches Denken. Also Strebsamkeit und Disziplin. Würde mich wundern, oder? Das wäre doch jetzt für die Zeit vielleicht auch gar nicht so besonders.
Ich hätte auch gesagt, also ich hätte auch das dritte jetzt eingeloggt.
Sollen wir mal nehmen?
Ja, nehmen wir.
Ja, ist richtig. Die Reform zielte auf die Förderung einer umfassenden humanistischen Bildung ab, die Entwicklung von Selbstständigkeit und kritischem Denken betonte. 6 Fragen, 5 richtig, ne? Das ist das Beste, was ich, glaube ich, bis jetzt hatte. Du sollst öfter kommen, wie Quiz. Ja, Ludwig, dann wären wir am Ende der Folge angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich finde, ihr macht mit Live Teach Us eine sehr, sehr geile Sache. Ich werde mich da jetzt auch anmelden.
Sehr gerne.
Wir packen das auch alles mal in die Shownotes, dann können die Leute sich das auch nochmal angucken. Das ist auf der Webseite auch nochmal wirklich super übersichtlich alles dargestellt. Schön designt worden, wer auch immer das von euch gemacht hat. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du das vielleicht irgendwann mal hauptberuflich machen kannst. Und dass da mal ein bisschen Kohle fließt, das wäre nämlich mehr als fair. Und wenn du magst, hättest du jetzt den Abschlusssatz.
Ja, also von meiner Seite auch nochmal vielen Dank, dass wir uns hier vorstellen dürfen. Ich glaube, das Wichtigste von Live Teachers seit Tag 1 war immer rausgehen und davon erzählen. Das kann ich auch übrigens jeder und jedem anderen irgendwie ans Herz legen. Wenn ihr eine gute Idee habt, geht damit raus, erzählt es Leuten, holt euch das Feedback ein und hört nicht auf, davon zu erzählen und bleibt dran. Das zeigt sich bei uns gerade, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat, die letzten 3 Jahre. Und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, auch über jede Person, die das hier hört und irgendwie noch Ideen hat oder auch Lust mitzumachen. Es gibt ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Nicht nur finanziell, sondern natürlich so zum einen als Live-Teacher, aber es genauso gibt auch die Möglichkeit, ins ehrenamtliche Team mit dazuzukommen. Das Ganze steht auf unserer Website und ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal zusammen vorbeizuschauen. Und ansonsten freue ich mich auch über jede Person, die wiederum von uns weitererzählt. Wir sagen immer spaßeshalber, wenn jede Person 2 neuen Menschen davon erzählt, was wir hier tun, dann sollten zeitnah sehr viele Menschen von uns erfahren und das hilft uns auf jeden Fall.
Das ist doch ein perfekter Abschluss und hier die Promis auch melden, weil das wäre auch eine Top-Marketing-Strategie.
Sehr gerne, ja, das wäre cool.
Super, dann danke dir.
Vielen Dank.
Ciao.
Ciao.
Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.